Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der zu seiner Zeit bis zu seiner Pensionierung 2010 einer der ranghöchsten Generale der Bundeswehr war. Guten Morgen und herzlich willkommen, Egon Rams.
Guten Morgen, Herr Heim.
Herr Rams, welcher Krieg, welcher militärische Konflikt aktuell macht Ihnen am meisten Sorgen?
Also immer noch Sorgen macht mir Afghanistan, weil die Entwicklung nicht so gelaufen ist, wie man sich das 2014, als ISAF zu Ende war, das erwartet hat. Mir macht aber auch Sorge die Situation im Bereich des nördlichen Afrika.
Nördliches Afrika heißt?
Mali, wo die deutschen Soldaten im Einsatz sind, aber sehr wohl auch das ein oder andere Nachbargebiet, Nachbarstaaten, bis hin beispielsweise auch in den Raum Algerien rein oder Tunesien oder Ägypten.
Für mich überraschenderweise haben Sie Syrien nicht an erster Stelle genannt. Warum?
Syrien ist einer der Konflikte, der sehr schwierig zu beurteilen ist, weil es dort sehr, sehr viele verschiedene Akteure mit sehr, sehr vielen verschiedenen Interessen gibt. Und Syrien ist für mich ein Bereich, der schwer greifbar ist und wo Prognosen mit Blick auf die weitere Entwicklung ausgesprochen schwierig sind.
War es eine kluge Entscheidung, dass die Bundeswehr, natürlich initiiert durch die politische Führung, in Syrien nie wirklich eine Rolle gespielt hat?
Ja, das würde ich so nicht sagen. Also man hat schon mit den Aufklärungsergebnissen der Tornado, man hat schon mit der Unterstützung durch Luftbetankung für unsere Alliierten einen Anteil Unterstützung geleistet. Aber man hat im Prinzip genauso wie die Amerikaner, obwohl die Amerikaner das hinterher etwas durchbrochen haben, sich natürlich geweigert, mit Landstreitkräften in dieses schwierige Szenario reinzugehen, was auch richtig ist. Man hat versucht, sich an dem Kampf gegen ISIS oder IS zu beteiligen, indem man Kurden im Irak ausgebildet hat. Von daher muss man oder darf man nicht sagen, dass wir tätigkeitslos gewesen sind.
Die Gemengenlage in Syrien ist ja außerordentlich kompliziert. Ja. Man hat beispielsweise Obama im Nachhinein vorgeworfen, durch sein zögerliches Verhalten das Erstarken des Islamischen Staates erst ermöglicht zu haben. Sehen Sie das auch so?
Also diese Aussage ist richtig. Man hat sich um diesen Bereich lange Zeit nicht gekümmert. Und das ist eine alte Lehre aus der Politik, aber auch aus dem militärischen Bereich. Wo ein Vakuum entsteht, wird ein anderer versuchen, es zu füllen. Und in dem Falle hat das mit Blick auf Raqqa und andere Bereiche der IS getan.
Wenn man sich das Desaster im Irak beziehungsweise in Syrien in allererster Linie anguckt, ein Krieg, der jetzt länger da andauert als der Zweite Weltkrieg, wer ist für dieses Desaster aus Ihrer Sicht in allererster Linie verantwortlich?
Ja, zunächst mal der Chef von Syrien selber, also Assad, der sich ja den Wünschen seiner Bevölkerung absolut verschlossen hat, der darauf besteht, dass er sein Regime weiter aufrechterhält. Dann das zögerliche Verhalten der gesamten Völkergemeinschaft, um dagegen anzugehen. Das heißt, alle tragen dafür dann Mitverantwortung.
Inklusive der Europäer?
Inklusive der Europäer, ja, selbstverständlich. Dann der Einstieg der Russen vor etwa 2 Jahren in Syrien hat diesen Krieg ja völlig umgedreht, auf gut Deutsch gesagt. Die Unterstützung der Russen hat praktisch Sadat wieder zurückgebracht an die Macht. Und die Situation sah vor 3 Jahren wesentlich ungünstiger für Sadat aus, als sie heute aussieht.
Wagen Sie eine Prognose, wie das in Syrien ausgehen wird?
Nein, ich wage sie nicht, weil das wäre Spekulation.
Herr Rams, wann waren Sie zuletzt in Afghanistan?
2010, Anfang September, auf meiner Anführungszeichen Abschiedstour, Anführungszeichen.
Kurz vor Ihrer Pensionierung. Jawohl. Wie oft insgesamt waren Sie in Afghanistan?
Wenn ich das richtig im Kopf habe, 21 oder 22 Mal.
Bedeutet Ihnen, ist dieses Land auch emotional nahe geworden?
Also erstmal im Gegensatz zu der deutschen Perspektive kenne ich ganz Afghanistan. Ich bin in allen Winkeln rumgekrochen, ich sage das jetzt mal so. Und zum Zweiten, wenn man 3 Jahre und 8 Monate für einen solchen Einsatz wie ISAF verantwortlich ist, in allen Teilen des Landes gewesen ist, dann hat man natürlich auch Gefühle für ein solches Land. Ja.
Sind da auch Freundschaften entstanden?
Ja, es sind auch Freundschaften oder ich würde mal sagen freundschaftliche Beziehungen entstanden. Das ist einmal zu dem damaligen Verteidigungsminister Abdulrahim Wardak. Er hatte dann einen Generalstabschef, Bismullah Khan, der hinterher Innenminister wurde, auch da eine entsprechende Beziehung dazu. Und der Nachfolger war Karimi und Karimi auch ein mir gut bekannter und ein Mann, mit dem ich sehr offen reden konnte.
Den langjährigen Premierminister Karzai haben Sie nicht genannt. Warum?
Den langjährigen Präsidenten Karzai habe ich nicht genannt. Ich habe ihn zwar jetzt geschätzt 10 oder 11 Mal gesehen, bin also bei ihm, wie man immer sagte, im Palast gewesen. Wir haben uns unterhalten, aber wir sind bei diesen Gesprächen auch nicht immer einer Meinung gewesen.
Karzai hat aktuell in einem Spiegel-Interview gesagt, wir sind grandios gescheitert.
Ich würde noch nicht von Scheitern reden, weil ich immer Prinzip Hoffnung noch so ein bisschen hoffe, dass die Mission Resolute Support noch ein bisschen Erfolg bringt für die afghanischen Sicherheitskräfte. Wir sind ja nach wie vor dort engagiert. Wenn wir tatsächlich, so wie Karzai sagt, in Afghanistan gescheitert sind, trägt er ein großes Stück Mitverantwortung dafür.
Warum?
Weil er mit seinem Familienclan auch Dinge gemacht hat, die schlicht und einfach von der Breite der Bevölkerung nicht anerkannt worden sind. Weil man ihm vorwerfen muss, dass er auch mit zu einem Teil an der Korruption in Afghanistan beteiligt gewesen ist. Und sei es über seinen Bruder, der Gouverneur in Kandahar gewesen ist. Und weil er, ich sag das mal vorsichtig, auch die Alliierten gebäscht hat, wenn es zu seinem politischen Vorteil war.
War das generell oder über einen langen Zeitraum das Problem, dass diese sogenannten Warlords Afghanistan auf eine nicht gute Art und Weise beherrscht haben?
Es war ein grundsätzliches Problem, aber auch da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Man muss wissen, Afghanistan hat 34 Provinzen und jeder Gouverneur spielt seine eigene Rolle. Ich nehme ein Beispiel. Ismail Khan zum Beispiel war der anerkannte Gouverneur der Provinz Herat, ganz im Westen an der iranischen Grenze. Und weil er dort so anerkannt war, hat Karzai ihn dort weggeholt und hat ihn in die Regierung reingenommen, damit er in Herat aus der Perspektive von Karzai keinen Schaden mehr anrichten konnte.
Was waren aus Ihrer Sicht die Hauptfehler dafür, dass es in Afghanistan nicht gut aussieht?
Wir sind an die Aufgabe Nation Building zu naiv rangegangen. Einmal was den Teil Zeitdauer angeht und zweitens was die Aufgabenwahrnehmung angeht. Die NATO hat im Jahre 2007 etwa für Afghanistan den Comprehensive Approach erfunden. Sie wollte ihn umsetzen. Dabei war ich auch selbst mit beteiligt und wir hätten eigentlich in der Führung die Vereinten Nationen, da gab es einen speziellen Repräsentanten des Generalsekretärs, haben müssen. Das war, als ich in Afghanistan mit meiner Aufgabe 2007 angefangen habe, Tom Königs. Die Zusammenarbeit mit Tom Königs hat sehr gut geklappt. Mit seinem Nachfolger, der dann hinterher kam, hat sie nicht mehr funktioniert, weil er sagte, ich arbeite aus Prinzip mit den Militärs nicht zusammen. Aber dies ist eine typische Aufgabe, die unter der Führung der Vereinten Nationen, kann sie das, Fragezeichen, und der ISAF hätte laufen müssen. Und das hat zumindest bis 2010 auch zum Teil aufgrund von handelnden Personen nicht funktioniert.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Egon Rams am Ende seiner militärischen Karriere, der Befehlshaber der NATO-Kommandozentrale für den Afghanistan-Einsatz. Sie waren mehr als 20 Mal in Afghanistan, haben Sie vorhin erzählt. Ja. Wie oft waren Sie bei Frau Merkel?
Also einmal habe ich Frau Merkel zunächst kennengelernt, ich meine, es wäre Ende Oktober des Jahres 2007 gewesen, in Afghanistan selber, in Kabul.
Ja.
Und ich bin anschließend mehr oder weniger regelmäßig, ein-, zweimal pro Jahr, zur Ressortbesprechung ins Kanzleramt eingeladen worden. Und da, wenn ich mich richtig erinnere, war die Kanzlerin auch zwei- oder dreimal mit dabei.
Hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Einschätzung dessen, was in Afghanistan passiert, an politisch verantwortlicher Stelle in Berlin gefragt ist?
Nein, den Eindruck habe ich nicht gehabt. Nun muss man wissen, Herr Heim, ich habe das Ganze ja aus der NATO-Perspektive gesehen. Das heißt, ich habe immer meinen Blick auf ganz Afghanistan gerichtet. Zwangsläufig, weil ich für ganz Afghanistan verantwortlich war. Und Deutschland hat immer nur auf den Norden geguckt. Das heißt, von meinem Verantwortungsbereich hat man sich aus deutscher Perspektive vielleicht für ein Viertel interessiert. Wobei die Gesamtentwicklung in Afghanistan ja ausschlaggebend war, denn auch der Norden Afghanistans war ja keine friedliche Insel.
Ja, wie empfanden Sie als Militärs es eigentlich, dass die Bundesregierung über viele Jahre den Begriff Krieg vermieden hat, um, keine Ahnung, mit einem bewaffneten Konflikt irgendwie über die Runden zu kommen?
Also vielleicht nehme ich mal ein Zitat, ohne den Mann zu nennen, der es gebraucht hat. Herr Rams, Sie müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass das, was wir in Deutschland keinen Krieg nennen, auch nicht aussehen darf wie ein Krieg. Dieses Zitat wurde gefällt oder gesprochen, als ich für das deutsche Kontingent in Afghanistan im Norden Panzerhaubitzen 2000 beantragt habe und dieses war bereits im Jahre 2008. Das heißt, für mich gibt sich aus der Erkenntnis von ganz Afghanistan und der sich verschlechternden Situation im Jahre 2007, wo ich auch selber im September 2007 von kriegsähnlichen Zuständen gesprochen habe, bis zu der offiziellen Erklärung im Jahre 2010, Februar, es handelt sich um einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt mit kriegsähnlichen Zuständen, immerhin eine 2,5 Jahreslücke.
Ihr amerikanischer Pendant in und für Afghanistan war McChrystal, der, glaube ich, deutlich häufiger bei seinem Präsidenten Barack Obama im Zimmer saß.
Also der Präsident der Amerikaner ist ja der sogenannte Commander in Chief aller Soldaten der Amerikaner. Und der Präsident, sicherlich in unterschiedlicher Ausprägung, nimmt diese Verantwortung auch wahr, indem er die jeweils verantwortlichen Kommandeure für die verschiedenen Bereiche der US-Kommandobereiche in der Welt zu sich ruft, sich von ihnen vorträgen lässt und sich von ihnen erläutern lässt, wie die Situation ist. Und bei solchen Gelegenheiten beispielsweise hat auch David McKiernan, der Vorgänger von Stan McChrystal, oder Stan McChrystal selber dann mit Blick auf die Truppenverstärkung die entsprechenden Forderungen gestellt.
Wenn wir in die Zukunft Afghanistans gucken, es sind etwas mehr als 1000 Bundeswehrsoldaten aktuell noch in Afghanistan. Was tun die? Was können die überhaupt tun?
Also die unterstützen die afghanischen Streitkräfte, das heißt dort den Korpsstab, wenn ich das richtig im Kopf habe, vom 209. afghanischen Korps. Und beraten dort die Offiziere, Stabsoffiziere in der Planung der Operationen gegen die Taliban und unterstützen sie bei der Ausbildung. Und wir haben auch noch zwei Ausbildungsvorhaben dort oben, die wir selber unterstützen. Das ist einmal eine Kampfunterstützungsschule in Mazar-i-Sharif und einmal eine Logistikausbildung in Kabul selber.
Und wenn irgendwann alle ausländischen Soldaten aus Afghanistan draußen sind, werden die Taliban wieder und endgültig Afghanistan übernehmen?
Also für mich sind im Augenblick erkennbar, und das hat auch was mit dem frühen Ende von ISAF zu tun und mit der Einstellung der entsprechenden Unterstützung der afghanischen Streitkräfte und der Ausbildung in einem weitaus breiteren Umfang, sind die afghanischen Streitkräfte bis heute noch nicht so weit ausgebildet, dass sie in allen Aspekten, Luftwaffe, Kampfunterstützung, Logistik und dergleichen mehr, dieses Gefecht dort alleine führen können.
Unser Leutegast heute Vormittag ist der frühere Vier-Sterne-General Egon Rams, der wie oft vor dem Rauswurf stand?
5 oder 6 oder 6 oder 7 Mal.
Warum?
Ja, weil ich nicht so gehandelt habe, wie das andere Leute von mir erwartet haben.
Sie suchen sich jetzt ein Beispiel aus, wo das so war?
Wenn ich darf, 2.
Auch?
Also wir hatten eine Kommandeurtagung der Bundeswehr im Jahre 2001. Und wir haben bei dieser Kommandeurtagung, weil der Raum sehr ungünstig war, Kameras laufen lassen. Und wir haben dort immer bei den Kommandeurtagen der Bundeswehr eine Phase gehabt, wo man vorgetragen hat und wo die anderen teilnehmenden Kommandeure frei diskutieren und frei sprechen konnten, auch ihren Unmut zum Ausdruck bringen konnten. Und leider hat irgendjemand bei der Übertragung auf Schirme auch den Aufnahmeknopf gedrückt gehabt, sodass es davon Bänder gab. Und diese Bänder wollte ein Minister haben und der hat sie nicht bekommen.
Ein Verteidigungsminister?
Ein Verteidigungsminister.
Welcher war das?
Das war der Minister Scharping.
Okay.
Und dann? Ich hätte das Vertrauen der Leute missbraucht. Ein zweites Beispiel ist, glaube ich, sehr charakteristisch in der Zeit, wo ich in Brunsum war, mit Blick auf den Einsatz von ISAF in Afghanistan. Dort hatte der damalige Sakeur einen Befehl rausgegeben zum Thema Bekämpfung von Drogen, Counter-Narcotics, wo ich ihm gemeldet habe, nach gründlicher Beratung durch Rechtsberater und mit meinen nachgeordneten Kommandeuren, dass ich diesen Befehl nicht ausführen werde, weil er nicht rechtmäßig war.
Wie ging das weiter?
Ja, das ging dann so weiter, dass ich irgendwann auf dieses Thema die Presse aufgeschaltet hat. Es wurde bekannt und mit der Veröffentlichung in der Presse auch über seine Weisung und was ich zu Recht gemeldet hatte, dass ich diesen Befehl ordnungsgemäß gemeldet hatte, dass ich diesen Befehl nicht ausführen würde, war die Sache dann erledigt.
Das heißt, der Spiegel hat damals Ihren Kopf gerettet.
Der Spiegel hat damals meinen Kopf gerettet, jawohl.
Ja. Was bedeutet all das in der Konsequenz, dass es sich einfacher Karriere machen lässt, wenn man die Befehle ausführt, die man bekommt und nicht zu intensiv nachdenkt?
Leider haben Sie mit dieser Feststellung recht. Ich erwarte eigentlich von jedem Soldaten, dass er von Mannschaftsdienstgrad an bis zum höchsten General alle Weisungen und Befehle überprüft auf ihre Rechtmäßigkeit. Dazu ist er eigentlich auch nach dem Soldatengesetz verpflichtet. Und dass er dann, wenn er feststellt, dass Befehle nicht rechtmäßig sind oder möglicherweise auch dem Auftrag und der Bundeswehr schaden, den Arm hochhebt und sagt, das sollte man vielleicht anders machen.
Ist ein weiteres Problem für Sie als Spitzenmilitär, dass Sie immer abhängig sind von der politischen Führung, also sprich, ob der jeweilige Verteidigungsminister ein starker ist, wie Struck beispielsweise, oder ein eher schwacher, wie Jung?
Ich meine, dass das keine Rolle spielen sollte. Ich erfülle als Soldat, vielleicht mit Ausnahme des Generalinspekteurs, meinen militärischen Auftrag. Ich muss auch alles, was ich dort mache, unter militärischen Gesichtspunkten bewerten und dann mein Urteil unter militärischen Gesichtspunkten, was nutzt und schadet der Bundeswehr oder ist der Auftrag durchführbar, entsprechend dann vertreten, argumentativ vertreten, auch gegenüber meinen Vorgesetzten. Wenn ich das nicht mache, erfülle ich nach meiner Überzeugung die Aufgaben, die ich als Soldat und vor allen Dingen auch als höherer Vorgesetzter habe, nicht mit hinreichendem Maße.
Ändert aber nichts daran, dass Sie sozusagen von der Qualifikation von Politikern abhängig sind, die letztlich die Entscheidung zu treffen haben.
Herr Heim, wenn die Politiker sich durch ihr Umfeld, Abteilungsleiter, die sogenannte Abteilungsleiterkonferenz, die es früher mal gab, entsprechend beraten lassen, habe ich gegen diesen Entscheidungsgang nichts einzuwenden. Das Einzige, wenn ich merke, dass eine Entscheidung politisch getroffen wird, von der ich sage, sie könnte militärisch anders sein, was ich dann erwarte, ist, dass der Arm nochmal hochgehoben wird und gesagt wird, das bedeutet in der Konsequenz. Und wenn der Politiker dann entscheidet, dass es so ist, dann ist es so.
Es gibt aktuell Leute, die sagen, die Bundeswehr ist in einer desolaten Verfassung. Beispiel: nur ein Bruchteil der Eurofighter-Kampfjets sind einsatzbereit. Haben diese Leute recht?
Die Leute haben recht, und sie haben nicht nur recht für die Eurofighter, sondern sie haben recht für Kampfpanzer, sie haben recht für Fregatten, sie haben recht für U-Boote.
Wie kann das passieren?
Die Erklärung ist eigentlich eine relativ einfache. Wenn man für die Bevorratung von Ersatzteilen eine Weisung rausgibt, dass dieses nicht mehr zu erfolgen hat, dann steht man irgendwann vor leeren Regalen. Das heißt, wenn ein Teil in einem Flugzeug, in einem U-Boot oder sonst irgendwo kaputt ist, kann man es nicht mehr ersetzen und nicht mehr reparieren. Und dann ist irgendwann liegt das ganze Schiff still. Das ist ein völlig normaler Prozess. Und wenn man im Jahre 2011 eine solche Weisung rausgibt, dann steht die Bundeswehr irgendwann einsatzmäßig oder einsatzbereitschaftsmäßig vor der Wand.
Also wenn ich mal ganz naiv fragen darf, die Bundeswehr hat ja, glaube ich, zwei primäre Aufgaben. Erste Aufgabe, das eigene Land zu schützen. Zweite Aufgabe, im Rahmen bestimmter internationaler Einsätze im Ausland tätig zu werden. Beides kollidiert doch mit dem, was Sie gerade skizziert haben.
Also das Erstere, die Landesverteidigung, oder ich würde lieber sagen die Bündnisverteidigung, weil wir ja Deutschland nicht mehr an seinen Grenzen selber verteidigen, sondern an den Grenzen unserer Bündnispartner, ist sehr stark abhängig von einer hohen Einsatzbereitschaft, weil man auch relativ kurze Vorbereitungszeiten haben wird, wenn sowas passiert, und weil dann die ganze Bundeswehr als Ganzes gefordert sein wird. Bei weltweiten Einsätzen ist das anders. Da hat man, kann man ein Kontingent zusammenstellen. Dieses Kontingent hat dann eine halbjährige Vorbereitungszeit. Das heißt, in dem halben Jahr können sie dann das Material auch aus anderen Truppenteilen zusammenholen und schicken dann den einen Truppenteil oder die 1000 Leute, die sie irgendwo hinschicken wollen, mit der verfügbaren, dann guten Ausrüstung in den Einsatz.
Ja.
Das heißt aber, dass andere dann kein Material mehr haben zum Ausbilden.
Also wenn es diese ganz offenkundig Defizite gibt in der Ausstattung, wer ist dafür verantwortlich? Sind das die Spitzenmilitärs oder ist das die Politik?
Ich muss leider antworten, beide. Der Hintergrund ist der, dass die Spitzenpolitik oder die Politik darüber entscheidet, wie der Einzelplan 14, sprich der Verteidigungshaushalt, ausgestattet wird. Und wenn ich diese Gelder mehr oder weniger kontinuierlich seit 1991, 92 senke, dann habe ich irgendwann nicht mehr genügend Geld, um Material zu beschaffen, um vernünftige Ausbildung zu betreiben und dergleichen mehr. Das ist die politische Entscheidung. Das heißt, wenn Sie die Frage stellen, so wie Sie gestellt haben, ist die Politik dafür verantwortlich, wie der Zustand der Streitkräfte heute ist. Aber die Militärs hätten dem widersprechen müssen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wir haben vor einigen Jahren im Heer eingeführt das sogenannte dynamische Verfügbarkeitsmanagement, welches Gott sei Dank von der Frau von der Leyen mittlerweile wieder abgeschafft worden ist. Das heißt, man hat die Materialausstattung von Truppenteilen hat man gesenkt auf 70%, von denen wiederum nur 70% einsatzbereit sein mussten. Das heißt, damit befinden sich unter 50%, und damit können sie eine entsprechende Ausbildung nicht mehr betreiben. Und wenn dann was passiert, wo sie das Material und den Truppenteil kurzfristig brauchen, können sie nicht mehr reagieren.
Egon Rams ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, ehemaliger 4-Sterne-General der Bundeswehr, der gegangen ist oder in Pension gegangen ist, damals zu einem Zeitpunkt, als die Bundeswehr sich verändert hat, übergeführt wurde von einer Armee mit Wehrpflichtigen zu einer freiwilligen Armee. Warum hat man damals diese Entscheidung eigentlich getroffen?
Ja, überwiegend aus finanziellen Gründen. Der Verteidigungsminister sollte in seinem Etat in den nächsten 4 Jahren 8 Milliarden Euro einsparen. Und aus dem Grunde hat man sich entschieden, A, die Bundeswehr zu verkleinern, und B, die Wehrpflicht abzuschaffen.
Aber man hätte doch auch verkleinern können und es mit den Wehrpflichtigen belassen können.
Dann kommt das berühmte Argument der Wehrgerechtigkeit, wobei dieses Argument der Wehrgerechtigkeit nicht richtig ist. So, man muss dann über Dienstgerechtigkeit reden, beispielsweise auch über die Frage, ob es möglich ist, dass alle jungen Männer zu dem Zeitpunkt die Zivildienst leisten wollen, auch tatsächlich Zivildienst leisten können.
Aus all dem, was Sie gerade sagen, höre ich eine gewisse Skepsis raus, ob die Entscheidung auf eine Berufsarmee umzustellen richtig war.
Ja, diese Skepsis ist vorhanden und die habe ich ja heim auch bereits geäußert, als die Entscheidung noch nicht durchgeführt war. Das heißt, in dem Zeitraum, wo sie getroffen war und bevor sie dann umgesetzt wurde, auch öffentlich geäußert, weil ich glaube, dass man damit der Bundeswehr A, und das ist das wichtigste Argument, einen Teil der Verankerung in der Bevölkerung entzogen hat. Und weil man B damit auch ein, ich sag mal, Rekrutierungsproblem geschaffen hat, weil wir zu dem Zeitpunkt immer noch 40% unserer Berufs- und Zeitsoldaten aus den Wehrpflichtigen gewonnen haben.
Hat sich die Politik insofern auch verkalkuliert, als man ursprünglich gedacht haben, die rennen einem die Bude ein und alle wollen zur Bundeswehr und dann hat man festgestellt, das Gegenteil ist der Fall?
Also die Beurteilungsgrundlage 2010, 2011 war sicherlich eine andere, als wir sie heute haben. Wenn man auf die Arbeitslosenzahlen guckt, die ja praktisch seit 2011, 12 permanent bis heute gesunken sind, kontinuierlich gesunken sind. Wir waren damals noch unter dem Eindruck der Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008. Und da hat man möglicherweise gehofft, dass sich mehr Leute bewerben würden, um einen entsprechenden Arbeitsplatz zu bekommen. Wobei dann immer die Frage im Raum bleibt, bewerben sich die und bekommen wir die, die wir auch tatsächlich haben wollen.
Was bedeutet das?
Wenn der Bewerberkreis kleiner wird, müssen Sie, wenn Sie Ihre Stellen besetzen wollen, zwangsläufig auf Leute ausweichen, die unter gesundheitlichen Rahmenbedingungen, die unter Rahmenbedingungen ihrer Einstellung und der Ausbildung und dergleichen mehr grenzwertig sein können. Und bei dieser Situation muss man sie dann nehmen, während man, wenn man einen größeren Bewerberkreis hat, halt eben auswählen kann. Und es ist ja bekannt, muss man auch nicht verschweigen, dass ja sowohl die Tauglichkeitskriterien als auch die Kriterien mit Blick auf die Ausbildung, Schulausbildung und Berufsausbildung von der Verteidigungsministerin öffentlich angekündigt gesenkt worden sind.
Das heißt, unterm Strich, die Qualität der Bundeswehr, was den Personalbestand angeht, ist schlechter geworden?
Also ich habe jetzt da keinen unmittelbaren internen Einblick drin, aber ich habe vor einiger Zeit mit einigen Vorgesetzten auf der Ebene Einheitsführer, Kompaniechefs gesprochen. Und der Eindruck, den ich da bekommen habe, ist der, es ist zumindest nicht besser geworden.
Weil ich vorhin die Formulierung benutzt habe, Abschaffung der Wehrpflicht, ein Hörer hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die Wehrpflicht nicht abgeschafft ist, sondern ausgesetzt ist und der Hörer hat einfach recht.
Stimmt.
Ändert aber nichts dran, dass die Wehrpflicht nicht mehr kommt, oder?
Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, welche Situation eintreten sollte, damit diese Aussetzung der Wehrpflicht durch den Deutschen Bundestag wieder aufgehoben wird. Wenn es tatsächlich anfangen sollte zu brennen im Rahmen der Bündnisverteidigung, dann ist die Aufhebung oder die Aufhebung der Aussetzung, bleiben wir korrekt, möglicherweise zu einem sehr späten Zeitpunkt, der dann auch nicht mehr weiterhilft.
Ist aber aktuell auch nicht absehbar.
Nein.
Die amtierende Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat ihrer Armee, der Bundeswehr, im Zusammenhang mit rechtsextremem Gedankengut ein Haltungsproblem bescheinigt. Hat Frau von der Leyen recht?
Nein, Frau von der Leyen hat nicht recht. Sie hatte am 30. April des vergangenen Jahres nicht recht und sie hat nach wie vor nicht recht. Das Problem, was Frau von der Leyen bei diesem Interview ausgelöst hat, war die Tatsache, dass sie dieses Pauschalurteil oder dieses Urteil pauschal für die ganze Bundeswehr gefällt hat. Und ich habe da unmittelbar auch selber drauf reagiert, öffentlich drauf reagiert. Ich bin mir 100% sicher, dass 98, 99% unserer Bundeswehrsoldaten einen vernünftigen Dienst leisten, mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, damit nicht rechtsradikal sind. Und natürlich, in einer so großen Gemeinschaft oder so großen Einrichtungen haben Sie immer welche, die nach rechts oder links wegpendeln können.
Ändert aber nichts daran, dass der militärische Abschirmdienst MAD festgestellt hat, dass es einen Anstieg des Rechtsextremismus in der Bundeswehr gegeben hat.
Ich kann Ihnen nicht widersprechen, aber dann müssen wir gleichzeitig auch sagen, worüber reden wir? Wir reden über einen niedrigen 100er-Bereich. Und das ist mit Blick auf die zurzeit etwa 170.000 Soldaten, die wir haben, dann ein verschwindend kleiner Anteil. Es tötet nicht oder übersteuert nicht meine genannten 98 oder 99%.
Gut, auch wenn es ein geringer Anteil ist, ist er immer noch zu hoch.
Ja, jeder einzelne Rechtsradikale ist einer zu viel. Gar keine Frage, ja.
Muss die Bundeswehr dann anders, besser und konsequenter sanktionieren?
Das ist zum Teil keine Frage der Sanktionierung durch die Bundeswehr, weil die Bundeswehr nur dann sanktionieren kann, wenn sich diese Soldaten Straftatbestände in ihrer Dienstzeit oder Verstöße gegen das Wehrstrafgesetz haben zu Schulden kommen lassen. Da kann möglicherweise noch im disziplinaren Bereich nach der WDO der Disziplinarvorgesetzte vorher einschreiten, wenn er solche Dinge feststellt.
Dann gucken wir noch kurz auf den Fall des Oberleutnants Franco A. Rechtsextreme Gesinnung, hat sich unter falscher Identität als syrischer Flüchtling registrieren lassen, um möglicherweise einen Anschlag zu begehen. Dass da rechtsextremes Gedankengut im Spiel ist, wussten die Vorgesetzten und haben in der Summe und unterm Strich nichts gemacht.
Da kann ich Ihnen jetzt bedauerlicherweise nicht widersprechen, weil ich da von den Vorgesetzten erwartet hätte, zumindest von den unmittelbaren Vorgesetzten erwartet hätte, dass in dem Augenblick, wo man sowas erkennt, man auch tätig wird, mit entsprechenden Vernehmungen nach der Wehrdisziplinarordnung, dabei feststellt, wie der Sachverhalt tatsächlich ist, gegebenenfalls tätig wird und im Bedarfsfall entweder an den Truppendienstrichter oder an den Staatsanwalt abgibt.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Egon Rams, der bis 2010 als General bei der Bundeswehr, auch bei der NATO war. Wenn wir uns dieses Verteidigungsbündnis mit Bezug auf 2018 ein bisschen genauer angucken, ist die NATO von heute noch die NATO von damals?
Nein, ich glaube, dass die NATO sich mit Blick auf die Ereignisse, die wir haben, einmal aufgrund des strategischen Konzeptes der NATO von 2010, aber auch der Ereignisse in der Ukraine und der Annexion der Krim, seit 2014 ein deutlich anderes Gesicht gegeben hat. Die Solidarität innerhalb der NATO ist größer geworden. Wir haben Truppenteile in den baltischen Staaten, die auf Rotationsbasis dorthin gehen, wo wir die Balten unterstützen mit Blick auf den unmittelbaren Nachbarn Russland. Wir machen Übungen und verlegen Truppenteile in die baltischen Staaten und nach Polen. 2010 haben wir über Afghanistan nachgedacht und über nichts anderes.
Aber wenn Sie die baltischen Staaten ansprechen und die NATO-Aktivitäten hat unter anderem auch dazu geführt, der russische Präsident Putin will mit dieser NATO und mit den Europäern immer weniger zu tun haben.
Ich glaube, die Aussage ist nicht ganz richtig, denn was wir nicht miterleben, sind beispielsweise die Treffen des NATO-Russland-Rates, die hinter den Kulissen stattfinden seit 1999. Es gibt einen NATO-Russland-Vertrag seit 1997, noch zu Zeiten von Jelzin abgeschlossen. Und ja, der NATO-Russland-Rat wird bisweilen außer Kraft gesetzt, Stichwort Georgienkrieg, Stichwort Krim-Annexion, aber er wird dann anschließend auch wieder belebt und der Dialog findet durchaus statt und auf diese Art und Weise ist man auch durchaus in der Lage, bestimmte Entwicklungen im Dialog mit Russland zu kontrollieren.
Trump hat gesagt, die NATO sei obsolet, mit anderen Worten überholt und unbrauchbar. Was bedeutet das?
Also das war ja zu Beginn seiner Amtszeit. Ich glaube, auch wenn ich der Meinung bin, dass der amerikanische Präsident auch eine größere Lernkurve haben könnte, dass er in diesem Bereich, glaube ich, eine ganze Menge gelernt hat. Er äußert sich jetzt heute nicht mehr gegen die NATO. Wo er sich gegen äußert, sind die berühmten 2% des Bruttosozialproduktes. Wobei diese 2% des Bruttosozialproduktes mit Trump nichts zu tun haben. Die sind entschieden worden beim Gipfel von Prag im Jahr 2004. Da hat von Trump noch keiner geträumt, hätte ich beinahe gesagt. Und dass er sich jetzt immer wieder betont, ist zum Teil auch berechtigt. Der Anteil der Amerikaner an den NATO-Ausgaben beträgt mittlerweile 76%. Und die anderen 27 Nationen zahlen die verbleibenden 24. Das kann nicht richtig sein.
Und die Maxime von Trump ist ja immer die, dass man einen guten Deal machen sollte. Mit anderen Worten, wenn dieser Deal für die Amerikaner so schlecht bleibt, dann kann er ja auch die NATO in Frage stellen.
Also das sehe ich nicht so, weil für eine Voraussetzung für seine Aktivitäten im Pazifik, und der Pazifik ist ja ein Schwerpunktraum für die Amerikaner, ist letztendlich, dass der Hinterhof in Ordnung ist. Und der Hinterhof ist dann der Atlantik und Europa. Und die Entscheidungen, die getroffen worden sind beim letzten Gipfel, auch mit Blick auf ein neues Hauptquartier in den USA, ein zusätzliches Hauptquartier in Europa, welches möglicherweise nach Deutschland kommt, für die Enabling von bestimmten Einsätzen, zeigt eigentlich, dass es da durchaus keine Negativtendenzen gibt.
So weit ist es schon gekommen. Der Hinterhof der Amerikaner war früher Mittelamerika und Südamerika, heute ist es Europa.
Ja, aber der Hinterhof muss sauber bleiben.
Okay, mit dieser nicht ganz so schönen Erkenntnis beenden wir die Sendung. Danke, dass Sie da waren.
Ich habe zu danken, es hat mir Spaß gemacht.
Eins gehört.